Ja gut, allerseits, guten Tag, willkommen zu den Unbekannten Unbekannten. Es ist der 24. Mai und das war ein Hallo, wie es Markus Kafka nicht besser hätte machen können, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das sind die Geschichten von Menschen am Karriereanfang und ihr ahnt es, mir ist wie immer zugeschaltet Henrik Vorbrücker, Musiker und Journalist.
Seinerseits, ganz genau. Hallo Alexander, schön, eine Grüße nach München. Hallo.
Ja, schöne Grüße nach Bayreuth zurück. Ich bin immer noch Film- und Theaterregisseur, ne?
Tatsächlich.
Und Henrik, in meiner Funktion als Podcaster ist diese Sendung eine besondere.
Ja.
Denn
ja.
Alle, die uns verfolgt haben, wissen es ist die vorletzte Sendung des Podcasts.
Verdammte Axt.
So ist es.
Ja. Man hat es ja lange kommen sehen, aber irgendwie wollte man es nicht wahrhaben. Jetzt ist es soweit. Schade. Aber gut,
wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Wir sind wie, ich weiß nicht, Heuschrecken vielleicht, die sozusagen ein Medium einnehmen und dann einfach weiterziehen ins nächste Medium und einfach schauen, was dann passiert. Ne?
Mediennomaden,
vielleicht auf eine Art schon so. Ja. Und es ist die letzte Sendung, das will ich schon betonen, mit einem Gast. Und passend zu unserem Gast will ich dich eigentlich mal fragen, Henrik, sag mal, wie geht's dir eigentlich damit, dass es jetzt die letzte Sendung ist? Wie fühlst du dich?
Also, es ist wirklich schon ein Einschnitt, weil wir hatten das jetzt ein Jahr lang alle zwei Wochen, ne? Also außer eine kleine Pause, glaube ich, urlaubsmäßig um Weihnachten rum, sonst hatten wir alle zwei Wochen wirklich eine Sendung und das war cool. Also man hat so einen Drive wieder gekriegt, man hat so ein bisschen Sprechen wieder gelernt, weil wenn man so für die Zeitung schreibt, dann spricht man nicht so viel, man tippt. Und Sprechen macht mir Spaß und jetzt zu denken, ja Mensch, jetzt ist das weg, das wird mir fehlen. Ja, es wird mir fehlen, es ist einfach ein Einschnitt.
Ja. Ja, ich muss sagen, so geht's mir auch. Ich werde es vermissen. Ich werde auch diese Herausforderung vermissen, alle zwei Wochen mit einer neuen Person vollkommen neue Gespräche zu führen, sich vollkommen neu darauf einzustellen. Wir haben ja auch immer weitreichende Recherchen immer betrieben.
In der Tat.
Ja, in der Tat, gell, die wir da also sozusagen vollführen mussten. Und das, deswegen wird es am Ende ein lachendes und ein weinendes Auge sein.
Ja.
Aber heute nochmal auf jeden Fall ein lachendes Auge. Denn wir haben heute einen besonderen Gast da, Henrik, und du hast die Ehre, diesen Gast heute vorzustellen.
Bei uns ist heute Lynn Böckmann. Sie hat den Bachelor- und Masterstudiengang abgeschlossen in Psychologie an der Universität in Twente. Währenddessen hat sie ein 15-wöchiges Praktikum in einer psychotherapeutischen Einrichtung in Münster absolviert. Dann kam eine Weiterbildung zur Dyslexietherapeutin. Aber Lynn hat natürlich auch über den akademischen Tellerrand hinausgeschaut. Sie hat in der Welt Erfahrung gesammelt und zwar 3 Monate lang in Lateinamerika, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador. Und da hat sie Leuten die Frage gestellt, was macht euch eigentlich glücklich? Und dann Auslandssemester, während des Bachelors tatsächlich noch an einer Montessori-Schule in Guadeloupe in der wunderbaren Karibik. Und da hat sie auch eine Frage gestellt und zwar, kann man Kindern Selbstvertrauen geben durch Bewegung? Heute ist sie Lerntherapeutin an einer lerntherapeutischen Praxis. Außerdem ist sie meine Cousine. Ganz herzlich willkommen, Lynn Böckmann. Hallo.
Hallo, danke schön.
Das Allerwichtigste, liebe Lynn, zum Anfang. Was sind denn deine Erfahrungen? Was macht die Leute glücklich auf deinen Reisen? Was haben sie dir erzählt?
Ja, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Die Leute haben so unterschiedliche Sachen geantwortet und das war so unglaublich spannend. Also ich habe die Leute in den genannten Ländern interviewt und kurz gefragt, okay, was sind die 5 Dinge, wo du sagen würdest, das sind die, die dich glücklich machen. Und was wirklich oft dabei war, war Familie und Freunde. Das hat man eigentlich über die Länder verteilt immer wieder gehört. Aber dann hat man schon gemerkt, dass zum Beispiel Menschen in der USA noch als dann in Peru oder Bolivien. Ich glaube, die krasseste Aussage war, dass das, was die Person am glücklichsten machen würde, wäre eine legale Aufenthaltsgenehmigung.
Wow.
So, das hat mich schon echt traurig gemacht, vor allen Dingen, wenn dann so aus Deutschland oder aus der USA dann so kam, am glücklichsten macht mich, ich weiß nicht, mein Sport.
Yoga.
Ja, richtig.
Ja, genau, mein Quatschen mit den Freundinnen beim Cocktail trinken oder sowas.
Wow, wie Lebensverhältnisse doch so den Anspruch an oder von Glück oder die Gestaltung von Glück beeinflussen. Das hast du bestimmt gut erlebt dann, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Eine krasse Frage der Perspektive, das merkt man jetzt auch wieder.
Ja, das stimmt. In China haben wir ganz oft gehört, dass ein funktionierendes Gesundheitssystem, das wäre, was so die Menschen am glücklichsten machen würde. Das heißt, oft stand da die Gesundheit ganz oben, was wir so vorher in den anderen Ländern gar nicht gehört hatten. Das war da dann oft zu hören, ja.
Wow, also total interessant, wo du eben schon sagst, so Freunde und Familie bringt mich zu einem nächsten Punkt. Mal so ganz grundsätzlich vorurteilisch gefragt, so als Psychologin, ne? Ist man da nicht die ganze Zeit dabei, Freunde und Familie zu analysieren? So nach dem Motto, der hat doch einen Knacks hier, Henrik, der Hampelmann, was ist mit dem eigentlich verkehrt? Sei mal ehrlich, so macht man das nicht? Ist das nicht schon so ein bisschen Berufskrankheit?
es geht, also schon während des Studiums vielleicht, wenn man dann irgendwas liest, also und sich wirklich gerade mit einem bestimmten, ja, mit einem Kapitel beschäftigt, mit einer psychischen Störung und dann so im Umfeld sieht, okay, das Symptom fällt mir jetzt doch auf bei der Person, so dann schon, aber ja. Also jetzt im Alltag auf keinen Fall, nein.
Okay, aber so jemanden dann drauf angesprochen, so nach dem Motto, ist glaube ich schwierig dann so, ne? Wenn man dann so ran, ich will dir nicht zu nahe treten, aber hast du mal überlegt, so ich habe jetzt was bei dir gesehen, hast du das schon mal gemacht so?
Nee, noch nicht. Also nee, ne? Da bin ich dann auch die falsche Person, also man kann ja schlecht an Freunde und Familie so, ja, nee, das würde einfach nicht passen.
Sehr elegant. Da gibt es wahrscheinlich auch ganz andere Charaktere, die dann wahrscheinlich anfangen rumzuanalysieren. Aber sehr elegant. Lynn, du hast es jetzt schon angesprochen, das Psychologiestudium. Ne? Ich muss mich ja outen als ein Klischee-Regisseur in dem Zusammenhang, weil ich nämlich, bevor ich in diese ganze Filmrichtung gegangen bin, tatsächlich überlegt hatte und mit dem Gedanken gespielt hatte, eventuell auch Psychologie zu studieren. Und da bin ich tatsächlich in der Welt der Filmemacherinnen und Filmemacher nicht der Einzige. Weil man sich irgendwie so für die menschlichen Abgründe, für das Seelische, für Leid und die Komplexität eines menschlichen Geistes interessiert. Wie war das bei dir? Was hat sozusagen bei dir den Anstoß gegeben zu sagen, okay, ich werde Psychologie studieren, zum einen und zum anderen dann ja auch in den Niederlanden? Das ist ja auch nochmal eine ganz dezidierte Entscheidung gewesen.
Ja, also ich habe nach dem Abi nicht gewusst, was ich studieren soll und bin erstmal nach Kuba gereist und nach Ecuador und habe da Spanisch gelernt. Und dann fand ich es auf Kuba total spannend zu sehen, wie glücklich die Menschen sind, obwohl sie ja nicht wissen, ob sie am Ende des Monats genug Reis haben, um überhaupt satt zu werden. Und dann zu sehen, dass sie trotzdem so ausgelassen und glücklich auf der Straße tanzen, das war auf jeden Fall schon so ein Grund, dass ich mich gefragt habe, okay, was macht uns eigentlich glücklich? Wie denken und handeln die Menschen, wie hängt das alles zusammen? Ja, und dann, genau, bin ich von meiner Reise wiedergekommen, dann war mir eigentlich klar, okay, das möchte ich studieren.
Und dann bist du in die Niederlande gegangen.
Genau, da hatte ich nicht so viel Wahl, muss ich sagen, weil mit dem NC in Deutschland war ich ein NC-Flüchtling und bin nach Holland geflüchtet. Und ja, da konnte ich dann mit einem Sprachtest, also es war dann auf Holländisch das Studium, da musste ich noch einen Intensivkurs Holländisch machen, weil ich das vorher noch nicht gesprochen habe. Und dann, genau, musste ich da die Sprachprüfung ablegen. Und das war ja die einzige Voraussetzung, um da dann Psychologie studieren zu können.
Ach, spannend. Das heißt, du sprichst auch Holländisch. Das ist ja sehr interessant. Und sag mal, könntest du vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer mit ein paar Vorurteilen oder mit ein paar Stereotypen über das Psychologiestudium aufräumen?
Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man an Psychologie denkt oder an Psychologiestudium, denkt man direkt an, okay, die Person wird Psychotherapeut und wird mit psychisch kranken Menschen arbeiten. Und das ist aber gar nicht alles. Also Psychologie gibt es ja überall und so ist es im Studium auch gewesen, dass wir so verschiedene Bereiche kennengelernt haben und ja, von Neuropsychologie auch, aber dann so zu App-Entwicklung und Technik und dass wir zum Beispiel Kaffeeautomaten neu, also die Knöpfe des Kaffeeautomatens neu anordnen mussten, weil das psychologisch nicht sinnvoll war und ja, man das nicht intuitiv so machen würde, genauso bei den Fahrkartenautomaten im Bahnhof oder sowas. Da sucht man sich immer einen Wolf und findet eigentlich nie genau das, was man sucht. Und sowas haben wir halt auch gemacht. Also es geht gar nicht nur um psychische Krankheiten.
Interessant.
Verstehe. Es ist eben nicht nur die pathologische Sicht auf den Menschen, gell? Sondern es ist es ist vielleicht ganzheitlicher, oder, das Studium?
Ja, das stimmt.
Ich finde total interessant, dass du über das Glück in die Psychologie gegangen bist. Das Glück von Menschen. Kann man sagen, dass man das selber in der Hand hat? So, wir haben es mal so diesen Begriff Mindset, du musst dein Mindset entwickeln und sowas. Hast du das schon in Erfahrung bringen können? So, kann man sein Glück beeinflussen? Ist das vielleicht so ein bisschen der Grund gewesen, warum du in die Psychologie gegangen bist? Wie kann ich mich selber glücklicher machen, ohne unbedingt Lebensumstände zu ändern?
Ja, das ist auf jeden Fall auch Teil des Studiums. Gerade in Holland haben wir einen Bereich, der positive Psychologie heißt. den gibt es noch gar nicht in Deutschland oder noch nicht so richtig als Fach. Und da habe ich auch meinen Master drin gemacht. Und da geht es nämlich genau darum, also wie kann ich selbst glücklicher werden? Weil oft kann man die Umstände nicht ändern. Und dann ist es eher die Frage, wie komme ich jetzt selbst damit klar? Und ja, wie kann ich selbst glücklicher werden? Und da haben wir auch ganz spannende Bücher zu gelesen, wo man dann so kleine Übungen machen musste jeden Tag. Eine kennt ihr bestimmt, wenn man so abends sich über die drei schönsten Dinge des Tages unterhält oder drüber nachdenkt oder aufschreibt oder so. So kleine Übungen haben wir dann gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend auch, so das selbst zu erleben.
Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich häufig das Gefühl habe, dass diese Mindset-Philosophien in so einer Oberfläche verschwinden. Wir hatten hier auch einen Netzwerk-Marketer mal da, den Cruz Stoch. Und ich bin mir bei ihm ziemlich sicher, dass er das authentisch sozusagen empfunden hat. Aber ich persönlich dachte mir oft, wenn er von Mindset gesprochen hat, dann ist es sowas, was man sich irgendwie so ein bisschen anliest oder so durch so Motivationsbücher. Aber, und das ist meine Frage an dich, ist es nicht eigentlich eine viel tiefere Sache, eine viel komplexere Sache, als jetzt zum Beispiel mit einem Glaubenssatz aufzustehen, heute wird ein guter Tag? Oder reicht es womöglich schon aus und ich irre mich?
Das kommt natürlich auch drauf auf deine Umstände an. Und klar, wenn man psychisch krank ist, reicht es nicht, morgens aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt wird ein guter Tag und jetzt bin ich nicht mehr depressiv oder so. Das natürlich nicht. Aber es kann schon die Sicht auf die Dinge verändern. Also so, wie man generell das Leben sieht, ob das Glas halb leer oder halb voll ist.
Wie siehst du das selber, sodass man sich selber erfahren will? Ich habe mal gehört von einer Psychologin oder einem Psychologen, ja, geh nicht in die Psychologie, wenn du dich selbst verstehen willst. Das sollte nicht die Triebfeder sein. Aber ich kenne auch Psychologen, die das sagen, ja, wieso denn nicht? Ich kann anderen doch nur gut helfen, wenn ich mich selbst irgendwo auch ergründet habe. Wie siehst du dieses Thema? So erforscht man sich auch selber, warum wurde ich, wie ich bin?
Ja, das würde ich schon sagen. Also vor allen Dingen während des Studiums ist es auch immer Aufgabe, sich selbst zu verstehen. Also da könnte man jetzt auch gar nicht drumherum. Wir mussten immer wieder Reflexionen schreiben. Wir haben alles in unserem Leben reflektiert. Jede Kleinigkeit, ja, nochmal neu beleuchtet und von anderen Seiten betrachtet. Und das ist so wesentlicher Teil des Studiums und auch super wichtig. Also man muss sich selbst verstanden haben, um anderen Leuten helfen zu können. Sonst.
Hättest du da Lust, da ein, zwei Beispiele zu erzählen? Nur wenn du willst. Muss nichts arg Persönliches sein. Aber es wäre spannend, da so zwei, drei Sachen mal so, was ist dir bei dir aufgefallen?
Ja, ich glaube so bei Zwangsstörungen, also was über Zwänge gelernt haben. Ja. Und da gibt es ja alles Mögliche, vom Waschzwang. So, das ist ja so das Bekannteste über, dass man Sachen mit rechts und links anfassen muss oder sowas oder ja alles doppelt macht. Und da hatten wir eine Vorlesung zu gehabt und danach habe ich mich mit einer Kommilitonin unterhalten und dann waren wir halt beide so, hast du da irgendwie auch was bei dir wiedererkannt? Und so, ja, ich eigentlich auch. Und es war ja so ein bisschen unangenehm, wenn man so selbst feststellt, dass man irgendwie auch ein paar Ticks hat. Und das ist ja ganz normal. Aber ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, Fotos von meinem Handy zu löschen, von einer Person, wenn ich sage, jetzt Henrik, ich mache ganz viele Fotos von dir. Und am Ende des Tages denke ich, eigentlich waren die unnötig. Würde ich vielleicht immer eins noch behalten, weil ich sonst Angst hätte, dass dir was zustoßen könnte.
Ja. Also, oh, interessant. Aha.
Das habe ich auch. Das habe ich genauso. Und ich hatte früher, was auch bei mir so an der Grenze zum Pathologischen war, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ich musste immer auf dem Nachhauseweg, da waren so Platten und die hatten natürlich auch Fugen und ich musste immer auf die Platten treten und nicht auf die Fugen. Das haben, glaube ich, ganz viele Kinder, ne? Aber bei mir war das eine Zeit lang wirklich auch Stress. So, ich habe mich unwohl gefühlt, wenn ich das nicht gemacht habe. Mhm. Oder auch nur bei einem Zaun, jede fünfte Strebe musste ich anfassen. Es musste jede fünfte sein. So. Und sonst habe ich das von vorne gemacht, weil das war falsch. Oder Treppenstufen nehmen. Es muss genau aufgehen. 2, 2, 2, oben. 2, 1, 2, 1, ungerade. Okay, nochmal. 2, 2, also das hab ich bis heute ganz heftig. Also da bin ich manchmal so an der Grenze. So. Ab wo ist es krankhaft und wo ist es noch total tolerierbar?
Ja, das ist eigentlich immer leicht zu sagen. Also wenn es dich selbst einschränkt in deinem Leben, dann kannst du natürlich dir Hilfe holen und was daran ändern. Aber wenn es dich eigentlich nicht einschränkt, so, wir haben auch mit meinen Mitbewohnerinnen darüber gesprochen, dass wir letztens festgestellt haben, dass wenn wir im Auto sitzen und nur mitfahren, dass wir oft, wenn so ein Pörler an der Seite kommt, dass wir dann irgendwie mit dem Daumen, also den Daumen bewegen oder den Zeh oder irgendwas, immer wenn der Pörler an einem vorbeifährt, so kleine Zwangsstörungen, die natürlich...
Diese Reflektoren, ne, am Straßenrand, ja. Das habe ich auch gehabt.
Und ich finde, was hier schon mal ganz klar wird, ist, Lynn, dass du in deinem ganzen Beruf und in deinem Studium auch schon vorher dass du dich damit deiner eigenen Person sehr reingebracht hast und reinbringst. Das ist auch vielleicht, was ich sagen würde, was wir gemeinsam haben, ich jetzt im künstlerischen Sinne, dass diese Projekte, die ich mache, nur funktionieren, wenn ich mich selber reinbringe, und dein Beruf funktioniert auch nur, wenn du dich selber gut kennst, so wie du sagst, und wenn du dich, ja, mit so wie du bist, eben reinbringst. Und dazu gehört dann wohl auch eben seine eigenen kleinen Ticks und sozusagen seine Eigenheiten da herauszufinden. Jetzt hast du dich ja dann nach deinem Studium auf Lerntherapie spezialisiert. Ich muss zugeben, ich habe davon keine Ahnung, wirklich gar nicht. Vielleicht kannst du dein Berufsfeld jetzt mal so ein bisschen umreißen.
Also zu mir kommen Kinder, die Schwierigkeiten haben mit der Rechtschreibung und die auch Schwierigkeiten haben zu lesen. Also diese typische Leserechtschreibstörung, die man schon mal gehört hat. Ja, die Kinder kommen hauptsächlich zu mir. In der Praxis generell gibt es jetzt auch Kinder, die an Dyskalkulie leiden, die sich im Zahlenraum nichts vorstellen können zum Beispiel, die dann nicht verstehen, wieso dann jetzt unbedingt das eine mehr ist als das andere. Aber ja, ich habe mich auf Dyslexie spezialisiert und von daher, genau, arbeite ich mit den Kindern, die da Schwierigkeiten haben, so ganz grob gesagt.
Das heißt, der Initialzünder, um zu dir zu kommen, ist erstmal, wenn Eltern oder Lehrer merken, hey, da ist ein Schüler, der kommt irgendwie nicht mit, man versteht aber vielleicht noch nicht so richtig, warum nicht, dann wird es wahrscheinlich näher beobachtet, dann merkt man, okay, hier ist jetzt nicht nur einfach ein Schüler faul oder sowas oder hat gerade irgendwie eine Phase, wo er es nicht versteht, sondern es ist wirklich etwas, was therapierbar ist oder therapiert werden muss.
Genau, das ist vor allen Dingen auffällig, wenn die Kinder in den anderen Bereichen eigentlich stark sind. Also wenn die Kinder jetzt eigentlich gute Noten in allen anderen Fächern haben und dann fällt die Rechtschreibung so total raus und dann kann man sich gar nicht erklären, okay, woran liegt das jetzt eigentlich? Dann werden die Kinder oft zu uns geschickt. Da kann es dann sein, dass der Grundschullehrer oder der Lehrer der weiterführenden Schule den Eltern das ans Herzen legt, mal ja, sich Hilfe zu suchen. Oft wollen die Eltern die Kinder nämlich nicht zur Therapie schicken, weil das stigmatisiert ist. Und dann heißt es, das Kind kommt erstmal zu uns und wir sind so die erste Anlaufstelle, um zu gucken, okay, wie geht's dem Kind? Wen sollte man jetzt kontaktieren?
Ja. Da würde ich dich direkt gerne nach was fragen. Und zwar habe ich so in berufsvorbereitenden Gesprächen damals mit 16 Berufsberater auch immer so gesprochen, so wie ist denn das, wenn man mit der Psyche mal unten ist und sowas? Und dann hieß es wirklich öfter, ja, sag das lieber nicht im Job. Und ich kann ja auch hier offen sprechen, ich hatte ja auch mit meiner Darmgeschichte dann auch so einen richtigen Knacks in meinem Leben schon mal psychisch. Und da wurde mir dann auch wirklich geraten, ja, Arbeitgeber und so, lass das lieber weg, das ist ja auch persönlich, was geht dir das an? So, und vor allem aber auch der Satz, lass es lieber weg, sag es nicht, es wird dir zum Nachteil ausgelegt.
Das ist.
Und da wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das aus professioneller Sicht? Dieses Tabuthema auf der einen Seite, die Leute sagen mir das sogar mit so einem Duktus von wegen, ja, es ist ja eigentlich kein Tabu, aber sag's trotzdem nicht, du hast nur Nachteile. Aber das ist doch auch schon wieder scheiße, oder? Was denkst du darüber?
Ja, das ist voll scheiße. Also das ist vor allen Dingen in Deutschland noch total verankert in den Köpfen.
Ja.
Da sind die Holländer, muss man sagen, doch schon ein Stück weiter. Also als ich mit den holländischen Kommilitonen gesprochen habe, waren alle schon mal beim Therapeuten. Also da ist das so ein ganz normales Ding. So ja, ich war dann einmal da, weil ich hatte ein bisschen Angst hier und da und habe mir irgendwie Sorgen gemacht. Und dann nach einer Stunde oder zwei Stunden war es auch gegessen, weil man halt das früh erkannt hat, dass man eigentlich da Unterstützung braucht und sofort geklärt werden konnte. Und für die ist es ganz normal, jeder geht dahin. Und hier ist es so voll das Riesending und man muss ewig auf einen Therapieplatz warten. Und man wird direkt als irgendwie krank oder verrückt abgestempelt. Das ist schon sehr traurig.
Das Wahnsinn. Das wirklich, heißt, das geht gar nicht, oder? Also sorry, ich muss auch nochmal sagen, dass ich das wirklich, wirklich total beknackt finde. Ich war natürlich auch beim Psychologen schon, ne? Und ich finde das überhaupt nicht peinlich. Also ich finde das, ich sehe da überhaupt keinerlei, ich sehe da eigentlich sozusagen von meiner Perspektive aus überhaupt kein Stigma sozusagen dahinter eigentlich, weil wenn man diese Erfahrung gemacht hat, mal bei einer Psychologin oder einem Psychologen gewesen zu sein, dann merkt man, wie viel es einem geben kann. Ne? Das hängt sicherlich auch sozusagen von der Therapiebeziehung ab, ne? Das ist ja auch irgendwie, macht ja 80% des Erfolgs aus oder sowas, ne? Aber unabhängig davon, wenn man merkt, welchen Mehrwert man da generieren kann, wie viel besser man sich selber kennenlernt und was das alles mit einem zum Positiven, ne, verändert, dann muss ich sagen, wer da immer noch denkt, ja, das ist ja irgendwie ein kranker Typ und so weiter, der lebt irgendwie auch im 18. Jahrhundert. Ja. Also, aber Lynn, sag mal, was macht man als Gesellschaft denn dann? Also welche Art von Aufklärung muss da passieren? Was muss sich denn da verändern? Wie, hast du da irgendwie Vorschläge? Was sollen wir machen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall drüber sprechen. Ich finde es wichtig, dass verstehen, dass es viel mehr Leute betrifft, als man denkt. Also dass eigentlich jeder betroffen ist. Weil jeder hat mal eine Zeit, wo es nicht so gut läuft. Jeder hat mal einen Moment, wo man jemanden braucht, ja, der einem zuhört, der einem Tipps gibt, der irgendwie die Gedanken ordnet. Und dass es keineswegs bedeutet, dass man verrückt ist oder ja, irgendwie.
Und du hast eben gesagt, in den Niederlanden gehen die Leute viel schneller los. Das heißt, das habe ich ja auch gemerkt, die fallen vielleicht gar nicht in so ein tiefes Loch, wenn die sich so lange dagegen sträuben, sondern haben vielleicht nur ein mini kleines Problem, was ganz schnell lösbar ist, wenn sie halt sofort losgehen. Und dann ist es vom Tisch und man hat es überstanden und muss gar nicht so tief fallen erstmal. Und hier musst du tief fallen. Ich bin ja auch damals erst losgegangen, als es mir ganz schlecht ging und meine Colitis und der Darm verrückt gespielt haben und es mir wirklich schlecht ging. Dann bin ich erst, ich hätte schon viel früher losgehen können. Und in den USA habe ich mal gehört, das ist da wie so ein Wellnessbesuch. So völlig normal. So, ja, ich tue das, ich tue was für mich, ich gehe los. Das ist wie wirklich, ich mache Wellness. Ich gehe zum Psychologen. So, das ist gar nicht so krankheitsbehaftet. Das ist eher wie, das hat mir mal jemand erzählt, das ist eher wie so, ja, was Gutes für sich tun. So, und dann geht es mir besser. So.
Und so, ne?
Soll natürlich nicht heißen, dass es natürlich auch Krankheiten richtig heftige gibt, die dann behandelt werden. Das ist natürlich auch so, klar. Aber manche Leute sehen das wirklich wie so ein, ja, da habe ich was, da zwickt es und ich gehe los.
Ja, das würde auf jeden Fall allen Menschen gut tun. Also selbst wenn, du hast ja vorhin gesagt, klar, da gibt es auch ganz gravierende Krankheiten. Aber auch diese, wenn man die schneller erkennt, kann man die natürlich auch schneller heilen. Das heißt, jemand, der eine depressive Phase hat, wo es ihm mal nicht so gut geht, der ist da viel leichter rauszuholen als jemand, der seit 20 Jahren an Depressionen leidet, sich damit aber nicht befassen möchte oder kann und ja, einfach den Weg zum Psychologen sich nicht getraut hat.
So. Ja. So, und zu dir kommen jetzt eben Kinder mit Dyslexie unter anderem, ne? Ich habe da an einen Schüler und einen Kumpel eigentlich denken müssen, mit dem ich damals eben in der Schule war, und der hatte eine Legasthenie. Das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied, glaube ich. Es ist, glaube ich, kein Synonym, ne? Sondern ein Unterschied.
Es ist ein Synonym.
Es ist ein Synonym. Ach so, ja gut, dann habe ich ja da das doch, okay. Es ist ein Synonym, okay, gut. Und ich weiß noch damals, dass manchmal war das auch so, dass man so ein bisschen das nicht so ganz ernst genommen hat, ne? Also wenn ich jetzt ganz, ganz selbstkritisch bin, dann haben wir ihn auch manchmal ein bisschen verarscht. Das war jetzt kein Mobbing oder so, ne? Also, aber es war, ich meine, ist ein guter Freund nach wie vor. Aber es war so ein bisschen, ja, okay, jetzt kriegst du halt mehr Zeit bei der Prüfung, ne? Und man dachte sich so, ja, ich will eigentlich auch mehr Zeit haben, ne? Also, aber man war schon manchmal auch ein dummer Schüler, ne? Also das will ich gar nicht sozusagen sagen. Aber ist es ein Thema, dass man Lese- und Rechtschreibschwäche manchmal noch nicht so ganz ernst nimmt, vor allem Schüler untereinander? Hast du da irgendwie auch Erfahrungen mit?
Ja, total. Also nicht nur die Schüler untereinander, auch die Lehrer. Je nachdem, wie alt die Lehrer sind, auch so, ja, wie offen sie dafür sind, wird das ganz unterschiedlich also behandelt. Manche, oder sagen wir wirklich viele Kinder bei mir, leiden auch darunter, geärgert werden, weil sie nicht so gut schreiben können, weil sie nicht so gut lesen können. Aber auch, dass die manche Lehrer die Kinder dann absichtlich noch öfter dran nehmen, damit ja, das Kind ja jetzt mal lesen lernt und dadurch lesen noch viel, viel größer. Und ja, dann befindet man sich irgendwann in einem Teufelskreis, sodass man dann gar nicht mehr lesen möchte oder gar nicht mehr schreiben möchte, weil die Angst immer größer wird, geärgert zu werden oder vorgeführt zu werden vom Lehrer.
Ja, krass. Aber dann bin ich dann ganz froh, dass es dann Menschen wie dich gibt, die einem dann sagen, nee, das ist was Ernstes und das ist wirklich etwas, was man therapieren muss. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man dann älter ist, versteht man es dann auch. Also außer die Lehrer wollen es nicht verstehen, aber so aus Schülersicht, ne, damals ist eher so was Teenager-mäßiges, ja, hey, was soll denn das dann, ne? Aber irgendwann, natürlich, das ist eine ernste Sache und du sagst es selbst, das muss man ernst nehmen. Ich würde jetzt hier direkt vielleicht anschließen, wie funktioniert denn dann eigentlich eine Therapie? Also wie sieht sozusagen die Praxis deiner Therapie eigentlich aus? Du löst dann sozusagen diese Blockaden im Kopf oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
Also wenn das Kind zu uns kommt, lernen wir uns natürlich erstmal kennen, weil wie du schon gesagt hast, Beziehung ist alles. Und ja, dann wenn wir eine Beziehung aufgebaut haben, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, wenn das Kind mir vertraut, dann fangen wir an, so kleine Tests zu machen. Das heißt, ich muss erstmal mit der Diagnostik anfangen, weil ich weiß ja sonst gar nicht, wo steht das Kind, was kann es und was nicht. Das heißt, genau, da würde ich dann Lese- und Rechtschreibtest machen. Und ganz wichtig auch einen Intelligenztest, einfach um zu wissen, was haben wir zu erwarten. Wenn das Kind einen geringen IQ hat, dann erwarten wir auch eine geringe Rechtschreibleistung. Wenn das Kind aber super intelligent ist und es dann eine schlechte Rechtschreibleistung abliefert, dann ist es natürlich schon besorgniserregend. Und dann will man wissen, woran liegt das? Wie können wir dem Kind am besten helfen? Das heißt, der erste Part ist auf jeden Fall erstmal die Diagnostik. Danach sieht es so aus, dass das Kind dann, bei uns ist es jetzt so, dass das Kind einmal wöchentlich 50 Minuten zu uns kommt und dann folgt die Stunde immer einem ganz bestimmten Aufbau. Also am Anfang bespreche ich erst mit dem Kind, wie geht es dir überhaupt? Und das auch ganz in Ruhe. Also wie ist es zu Hause? Wie ist es in der Schule? Das Kind weiß, dass es ein geschützter Raum ist. Es gibt keine Noten. Es kann alles erzählen. Ich behalte alle Geheimnisse für mich. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass das Kind merkt, so dass wir ein Team sind und zusammen daran arbeiten, dass ich eher so der Unterstützer als der Lehrer bin.
Mhm, schön. Das glaube ich sofort, dass dann eine ganz echte und tiefe Beziehung entstehen kann, gell? Wenn da so ein Vertrauensverhältnis auf einmal entsteht und nicht ein bewertendes, das, was vielleicht diese kleinen Schülerinnen und Schüler gewohnt sind.
Genau, was sie auch immer erleben von den Lehrern, von den Mitschülern, von den Eltern, je nachdem, aus welchem Umfeld sie da kommen. Genau, dann bringe ich immer noch meine positive Psychologie ein bisschen in jede Stunde rein. Ich frage nämlich das Kind immer, was das schönste Erlebnis der Woche war. Einfach, weil ich es wichtig finde, darüber nachzudenken. Und jetzt gerade so in Corona-Zeiten fällt es den Kindern nicht so leicht, immer was zu finden. Und das heißt, oft sagen, eigentlich habe ich jetzt auch gar nicht so richtig Schönes erlebt, weil, keine Ahnung, es hat geregnet und ich war im Haus und ich durfte mich nicht verabreden, weil Corona. Da ist es mir ganz wichtig, das so nicht stehen zu lassen. Also egal, wie schlecht die Woche war, es gibt immer ein schönes Erlebnis. Und das wissen die Kinder auch schon, dass ich mich damit nicht so schnell abspeisen lasse, sondern da immer noch nachfragen werde, bis wir was Schönes gefunden haben. Und es kann genauso gut sein, dass man einen schönen Film geguckt hat oder was Schönes gerochen hat oder gegessen oder dass die Sonne kurz geschienen hat, dass man ein Spiel gespielt hat, auch wenn man es allein gespielt hat, vielleicht hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja, da suchen wir auf jeden Fall immer zusammen erstmal nach was Gutem in der Woche.
Der Gedanke kam Alex und mir in der Vorbereitung, gell Alex? Dass wir überlegt haben, durch Corona haben doch viele jetzt wirklich Verluste im Alltag, an denen sie sich früher hochgezogen haben emotional. Genau. Das ist jetzt einfach weg. Wahnsinn. Und jetzt wäre meine Frage, wie packt man denn sowas ganz wissenschaftlich an? Also du siehst, da ist ein Problem, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, das ist wohl ein Gehirnareal im Kopf, dass Kinder zum Beispiel dann bei der Dyslexie, glaube ich, ne, das einfach ein Wort sehen und nicht so auffassen wie wir. Also die sehen das vielleicht so eher in Silben oder vertauschen die auch mal. Kann man das denn lernen? Also kann man das dann irgendwann können? Kann man lernen in diesem Zusammenhang, dass man das dann irgendwann trotzdem kann?
Also die Kinder werden nie, die zu mir so kommen, die werden nie so gut lesen und schreiben können, ohne nachzudenken, wie wir das können. Also ein Kind mit einer Rechtschreibstörung wird nie einen Text so runterschreiben können, ohne nachzudenken. Ich kann helfen, erstmal das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen und dann halt auch die Rechtschreibregeln dem Kind nahezulegen, sodass es das Handwerk hat, um einen guten Text zu schreiben, einen Text ohne Fehler zu schreiben. Aber es wird nie das einfach so automatisch machen, wie wir das können.
Aber die Hilfestellung hilft, ne? Also das gibt ja erstmal die Sicherheit, ne? Und es geht dann vielleicht doch etwas leichter von der Hand, ohne diesen Stress in der Schule, den man vorher hatte vielleicht, ne? Das ist ja dann auf jeden Fall ein Fortschritt.
Genau, auf jeden Fall. Und wir arbeiten natürlich auch mit Programmen, also die dann wissenschaftlich belegt sind, dass es funktioniert. Und dann gibt es einen bestimmten Plan, nach dem wir arbeiten. Und da sind wir nicht ganz auf uns allein gestellt.
Jetzt muss ich als alter Psychologe ja auch mal fragen, welche psychologische Strömung steckt eigentlich hinter allem? Ne? Also, soweit ich weiß, gibt es da sowas wie Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, systemische Therapie. Gibt es da bei euch auch eine Spezialisierung in dieser Form oder wie ist das genau?
Wir gucken uns natürlich schon wir fragen das Kind auch schon, wie läuft es in der Familie und wir fragen auch bei der Familie nach, wie es da so ist. Also wir gucken uns schon das Ganze an. Das heißt, es würde, wenn, am ehesten in die systemische, weil wir dann auch mit den Lehrern sprechen, mit den Eltern, mit dem Kind und das immer wieder versuchen, so in Einklang zu bringen, dass alle dafür sorgen, dass das Kind die bestmögliche Unterstützung erhält.
Jetzt waren wir ja, Lynn, vorher noch bei der Beschreibung deiner Therapie und ich glaube, du hast jetzt so ein bisschen die ersten paar Schritte erzählt. Wir waren jetzt aber noch nicht ganz am Ende. Ne? Wie geht es denn dann weiter, wenn eine Beziehung aufgebaut ist mit dem Kind und wenn schon so ein Vertrauen entsteht? Wie geht es dann weiter?
Genau, also die, ich würde sagen, die ersten so 5 bis 10 Minuten ist dann diese Besprechung am Anfang, wo wir klären, wie geht's dem Kind, was hat es Schönes erlebt, was gab es Wichtiges so die Woche. Das kann aber auch mal länger dauern. Also wenn das Kind was auf dem Herzen hat, nehme ich mir da auch die ganze Stunde für Zeit. Das hat auf jeden Fall Priorität. Und wenn es dem Kind dann aber gut geht oder es mir ja schon ein gutes Erlebnis erzählen konnte, dann können wir starten mit dem eigentlichen Rechtschreibtraining. Und das läuft dann auch ganz unterschiedlich ab. Am Anfang mache ich oft Silbenfußball, weil die Kinder das einfach super gern machen. Und das ist halt schon so, dass wir uns dann die Wörter angucken, wo das Kind Schwierigkeiten hat, die wir so ja, über die Zeit gesammelt haben. Dann machen wir am Anfang jeder Stunde Silbenfußball. Das heißt, da merkt das Kind dann, dass es keine Bestrafung erhält, wenn es Wörter nicht kennt, sondern dass man damit auch was richtig Cooles machen kann. Man schnappt sich ein Wort und trennt das dann in Silben. Das heißt, ich sage dieses schwierige Wort, was das Kind, wo es sich nicht sicher ist, wie man das schreibt. Und das Kind fängt dann an, schießt den Ball zu mir und sagt die erste Silbe. Dann sage ich die zweite Silbe, schieße den Ball zurück und es ist eigentlich so simpel. Aber so Silbentrennen ist halt so langweilig. Und wenn man das mit einem Fußball macht, macht es plötzlich so viel Spaß. Und dann wollen die Kinder sich noch ein längeres Wort ausdenken, weil es gerade so viel Spaß macht, den Ball hin und her zu kicken. Und das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Also die Kinder sollen Spaß bei uns haben und das nicht als Bestrafung sehen.
Das hast du doch in Guadeloupe auch erforscht, oder? War das da? Kinder durch Bewegung Selbstbewusstsein schenken.
Genau, ja.
Und das verfolgst du jetzt ja im Prinzip in deiner Arbeit weiter. Ist ja genial, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, Kinder so zu stärken und denen Selbstvertrauen zu geben, das ist so eine tolle Arbeit. Und wenn man dann sieht, den Vergleich, so wie sie am Anfang in die Praxis kommen, so ja, schüchtern und vielleicht ein bisschen traurig, weil das in der Schule alles so doof ist. Und wenn sie dann merken, wissen jetzt viel mehr Wörter, also sie wissen, wie man die Wörter schreibt, ja, gehen sie so stolz manchmal raus und ja, wir machen natürlich
wachsen,
auch
ne?
Genau, kleine Übungen, wo man dann selbstbewusster wird, was dann nicht unbedingt was mit der Rechtschreibleistung zu tun hat, sondern wo wir dann eher gucken. Ich habe zum Beispiel mit einem Kind Zeitstrahl gemacht, wo wir dann aufgeschrieben haben, was das Kind alles schon gelernt hat. Also wirklich angefangen bei der Geburt, okay, es hat sprechen gelernt und krabbeln gelernt und laufen gelernt. Und da haben wir wirklich ganz kleinschrittig mehrere Stunden lang aufgeschrieben, was das Kind alles gelernt hat. Und es hat erstmal dem Kind selbst total Spaß gemacht. Und die war voll motiviert, da auch so die kleinsten Schritte und hat alles aufgeschrieben. Und dann,
wunderbar.
Okay, und jetzt hast du gerade Probleme in der Rechtschreibung und diese Deutschlehrerin, die das Kind hatte, hat das auch leider gar nicht anerkannt. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, okay, wie wichtig ist das jetzt? Also wenn wir uns diesen riesigen Zeitstrahl angucken, wie wichtig ist dieser kleine Teil? Okay, die Rechtschreibung klappt gerade nicht so gut, im Gegensatz zu all dem, was man schon gelernt hat. Und das sind so Übungen, ja, da sieht man, wie die Kinder wachsen und ja, wie glücklich sie nachher rausgehen.
Super schön, das in Relation zu setzen, ne? Und das hatten wir doch, Alex, auch, die eigenen Ressourcen sich bewusst werden, ne?
Genau, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das hat sich jetzt sozusagen implizit auch durch das, was du beschrieben hast, ausgedrückt. Und jetzt haben wir uns eben nochmal gefragt, auch jetzt in Zeiten von Corona, ne, also ganz unabhängig von sozusagen jetzt der Lerntherapie allgemein, Menschen versinken teilweise in Einsamkeit, können ihre Freunde nicht mehr treffen, haben einen Bewegungsmangel, haben einen allgemeinen, vielleicht auch wirtschaftliche Not, familiäre Not und so weiter und so fort, und man verliert vielleicht den Blick für die eigenen Ressourcen. Jetzt ist ja auch eben deine Kompetenz, das sozusagen anzuzapfen, auch jetzt in Verbindung mit dieser positiven Psychologie. Jetzt Frage an dich selbst, kannst du das bei dir selber eigentlich auch?
Meinst du jetzt, meine eigenen Ressourcen anzuzapfen?
Genau, und dafür irgendwie einen Blick zu haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sich hinsetzen würde und wirklich die Zeit nehmen würde, das zu machen und dann stundenlang so einen Zeitstrahl aufzeichnen würde, dann würde es einem bestimmt schon helfen. Aber das macht man natürlich persönlich ja, alleine meistens nicht. Und auch diese Unterstützung dann dabei zu haben, dass da jemand sitzt, der nochmal einen anderen Blickwinkel hat. Weil das Kind fängt ja an mit, ja, ich kann nichts. So. Und da muss man natürlich dann schon erstmal nachhelfen, okay, ich bin mir sicher, du kannst was. Und dann guckt man zusammen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nicht alleine macht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es funktionieren würde. Es wäre auf jeden Fall interessant.
Gell? Was ja auch irgendwo dann natürlich positiv ist, du warst in dieser Situation so noch nicht. Ne? Also du hattest es vielleicht in der Form auch noch nicht nötig, ganz wertfrei gesprochen, das in Anspruch nehmen zu müssen. Aber du glaubst natürlich an die Wirksamkeit. Ne? Also du siehst es ja, du hast es gerade sehr schön beschrieben, dass die auf einmal werden sie größer und sehen auf einmal, was sie schon können und auch schon geleistet haben. Ne? Und sehen auch vielleicht, dass Probleme immer kleiner werden. So mega groß ist das gar nicht. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, und so im Alltag, Alex, was du eben noch meintest, da würde ich schon sagen, dass ich, also klar, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder gerade mal einen Moment, wo man nicht so gut drauf ist, dann merke ich schon, dass ich mich mit Techniken da selbst rausholen kann, wo andere dann vielleicht eher da rein ja, rutschen, kann ich mich dann viel schneller da rausholen, dass ich merke, so okay, wenn ich merke, dass ich schlechte Laune bekomme, dass ich dann zum Beispiel einfach grinse, auch wenn das in dem Moment dann manchmal nicht so einfach ist, aber das funktioniert einfach. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man lächelt, dass dann trotzdem Glückshormone ausgeschüttet werden und dass man dadurch glücklicher wird. Und auch wenn das dann total doof aussieht, aber wenn ich dann Fahrrad fahre oder so und dann einfach lächeln durch die Gegend fahre und danach merke, okay, jetzt bin ich eigentlich glücklicher als vorher, das sind natürlich so kleine Tricks, die man ganz einfach anwenden kann, wenn man das Handwerk
dazu. Das ist super, weil ich mir schon denke, wenn man vom beruflicherseits immer für andere Leute da ist, ne, und so viel gibt, dann ist doch das Thema Selbstfürsorge wahnsinnig wichtig, oder?
Auf jeden Fall. Also das war auch ein Punkt, weswegen ich mich gegen die Therapieausbildung entschieden habe. Ich hätte ja auch Psychotherapeut wirklich werden können, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also die Kinder, die zu mir kommen, auf jeden Fall brauchen die meine Unterstützung. Und trotzdem ist es nicht so, dass sie so psychisch krank sind, dass ich das mit nach Hause nehme und dann da noch das ganze Wochenende drüber nachdenke, weil es dem Kind so schlecht geht. Das ist auf jeden Fall dann noch was ganz anderes. Da muss ich nicht so doll darauf achten, sagen wir mal so, meine Selbstfürsorge.
Lynn, machst du eigentlich auch Trauerarbeit? Weil unsere letzte Sendung ist das hier, ja. Und wir wollen dich mal fragen, ob du für uns Ideen hast, wie wir mit unserem Abschied besser umgehen können. Hast du da einen Tipp?
Wie kann man clean abschließen?
Genau.
Das wollen wir von der Psychologin gerne wissen.
Ja. Puh, ich weiß nicht, ob ich euch dabei weiterhelfen kann.
Ist auch eigentlich auch nicht schlecht. Das ist auch nicht auch ganz gut, wenn du unsere Erwartung komplett brichst und einfach sagst, nee Leute, da, ihr müsst da selber irgendwie drin rumschwimmen. Ihr müsst da schon irgendwie selber rauskommen.
Voll, ja, voll.
Ja, müsst ihr schauen, was also ihr macht.
Auf jeden Fall sagen, halt nochmal sich angucken, was ihr alles Tolles erlebt habt in der Zeit. Und eher immer den Blick aufs Positive richten, optimistisch bleiben.
Vielleicht ganz allgemein nochmal gesprochen zum Thema Abschied und Trauer und Trennung und Tod. Ne? Das sind doch schon auch Themen, vielleicht jetzt nicht in deiner lerntherapeutischen Praxis, aber in deinem Berufsfeld, Psychologin, ist es doch auch immer wieder, wo man konfrontiert wird. Ne? Und gut, du hast jetzt gesagt, du hast dich bewusst von diesem pathologisch-therapeutischen abgegrenzt und bist jetzt sozusagen nicht Psychotherapeutin in dem Sinne geworden. Aber vielleicht nochmal deine Meinung dennoch dazu. Sind es nicht Themen, die wir gesellschaftlich häufig von uns wegschieben, Tod und Trauer? Ist es nicht was die Instagram-Welt uns nie zeigt? Ist es nicht etwas, was die sozialen Medien und Podcasts oder was auch immer tendenziell eher verdrängen und vielleicht nur so nischenhaft hin und wieder das ansprechen, ne, und irgendwie zutage fördern? Aber aus deiner Sicht als Psychologin, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen ganz, ganz schwierigen Themen eigentlich um?
Also ich würde schon sagen, wir sollten drüber reden. Also die schwierigen Themen wegzuschieben und in sich reinzufressen, ist eigentlich für die meisten Leute keine Hilfe. Also sich einem guten Freund anzuvertrauen und darüber zu sprechen, dann merkt man auch oft, dass man gar nicht alleine ist mit den Sorgen und der Angst und dass es vielen Menschen so geht. Und ich meine, mit dem Tod müssen wir uns alle am Ende befassen. Und darüber zu sprechen kann meiner Meinung nach nur hilfreich sein.
Ja, sehr schön.
Und ich auch so.
Und damit kommen wir auch eigentlich schon langsam zum Ende. Ne? Also jeder muss sich mit dem Thema Tod befassen und das ist jetzt so langsam der Tod unseres Podcasts, Henrik. Der sterbende Podcast. So langsam geht es gegen Ende. Wir haben noch eine Sendung am 1. Juni. Was wir da machen, schauen wir mal noch. Ne? Aber Aber genau hier geht es langsam gegen Ende. Dennoch will ich nicht sozusagen mit diesem Trauergefühl abschließen, sondern ich will den Blick in die Zukunft richten. Und Lin, als abschließende Frage, wo willst du eigentlich noch hin? So, wirst du irgendwann eine eigene Praxis eröffnen? Wirst du irgendwann, ich weiß nicht, nochmal ins Ausland gehen und dort dann vielleicht arbeiten? In den Niederlanden vielleicht nochmal? Also wie sieht deine Perspektive aus?
Da habe ich noch gar nicht so einen festen Plan. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich Lerntherapeutin für 5 Tage die Woche sein möchte. Also für 2-3 Tage die Woche finde ich das einen total tollen Job und ich genieße es sehr. Da kommen wir aber auch schon zur Kehrseite dann. Die Arbeitszeiten sind nicht für mich gemacht. Die wären dann eher was für Henrik. Ich fange meiner Meinung nach viel zu spät an und höre dadurch zu spät auf. Ich würde lieber morgens früh anfangen, aber es geht nicht, weil die Kinder in der Schule sitzen. Das heißt, genau, das ist so ein Punkt, ja, der mich total stört. Da würde ich, glaube ich, nicht meine eigene Praxis aufmachen wollen, wenn ich weiß, dass ich da abends immer bis 19, 20 Uhr sitze.
Kann man noch so gar nicht, aber klar, die müssen ja zur Schule und dann geht so ein Tag erstmal bis 20 Uhr, ne? Ist auch für die Kinder dann natürlich auch krass, nach der Schule noch Therapie zu machen, ne?
Genau, es sind ja zum Glück nur 50 Minuten dann für das Kind und am Ende gibt es immer noch eine Spielzeit, wo das Kind aus einer riesigen Spielewand sich das Lieblingsspiel aussuchen darf, um da mit einem guten Gefühl rauszugehen. Und ich hoffe immer, dass die Kinder auch genug Spaß haben, weil wir uns schon viele Gedanken machen dann, wie können wir das so machen, dass also die Rechtschreibregel so einpacken, dass es dann doch Spaß macht und eigentlich ein Spiel ist und das Kind gar nicht mitbekommt, dass es eigentlich gleichzeitig therapiert wird.
Super, klingt total klasse.
Wir haben jetzt diesen einen typischen Tag noch gar nicht so wirklich angesprochen, aber da kam eigentlich so ein bisschen durch, wie du deine Therapiestunde erzählt hast, oder? Das wäre ja so ein praktischer Tag, nur du hast dann sozusagen mehrere Stunden nacheinander, nehme ich mal an.
Genau, ich arbeite immer nur mit einem Kind, das ist mir auch ganz wichtig, weil um dann Sorgen und Ängste zu besprechen, das geht einfach nicht in der Gruppe. Also da tun sich eh schon Kinder schwer, sich zu öffnen und wenn man dann in der Gruppe das machen würde, das wäre einfach nicht das Gleiche. Ja, das heißt, ich komme in die Praxis und bereite meine Stunden vor. Ich gucke mir bei jedem Kind genau an, natürlich, was haben wir letztes Mal gemacht, wo soll es hingehen, was habe ich vor und dann genau kommen die Kinder nacheinander den ganzen Nachmittag über in die Praxis und ja, wie die Stunde aufgebaut ist, habe ich euch auch vorhin schon dann erzählt.
Und wann ist dann Feierabend?
Ja, unterschiedlich. So 18, 19, 20 Uhr, je nachdem.
Okay, 18, 19, 20 Uhr. Ja Mensch, und wir machen jetzt Feierabend, oder?
So ist das, Alexander, Lin. Es war mir eine Ehre und eine große Freude.
Mir auch. Deswegen, Lin, ganz, ganz herzlichen Dank. Du warst unsere letzte Gästin und es war wirklich sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, dass du uns besucht hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.